Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. In Zeiten von Kriegen und Klimakrisen braucht es auch Ventile. Bei den Bayreuther Festspielen, gestern wurden sie mit Richard Wagners Meistersingern eröffnet, waren es eine Kuh und eine Kirche, die, also letztere, vom Himmel herunterfällt. Und in Afghanistan wurden eine Zeit lang viele Liebesfilme gedreht, bis die Filmszene im Land zum Erliegen kam, dazu gleich mehr. Anderes wiederum ventiliert nicht, sondern verschwindet, wie auch die literarische Arbeit vieler Frauen im 18. Jahrhundert. Ein Forschungsprojekt will nun für mehr Sichtbarkeit sorgen. Zu unserem ersten Thema. Man stelle sich vor, es ist Krieg und alle sind dafür. Das haben Zeitzeugen schon vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs so erlebt. Später wurde diese Kriegseuphorie von Karl Kraus in seinem Werk »Die letzten Tage der Menschheit« eindrücklich festgehalten. Eine monumentale Tragödie samt ihrer Absurdität, Grausamkeit und Verblendung. Immer wieder gab es Versuche, das Material für Bühnenstücke zu verarbeiten. Vor gut 10 Jahren, zum Kriegsjubiläum, erarbeitete Georg Schmid-Leitner den Text dann für die Salzburger Festspiele. Und jetzt ist Karl Kraus schon wieder da. Die Inszenierung von Dusan David Pajisek kommt vom Wiener Burgtheater und eröffnet Anfang September auch die neue Spielzeit dort. Ob diese Karl-Krausche Neubegegnung gelingt? Michael Lages.
Tatsächlich wird sich das Team um Regisseur Dusan David Pajisek ja neue, pointierte Gewichtungen versprochen haben, etwa mit Blick auf kriegerische Rhetorik, die mittlerweile ja fast schon wieder so pandemisch grassiert wie zu Kriegsbeginn im Sommer 1914 nach dem Attentat von Sarajevo auf den Erzherzog Ferdinand samt Gemahlin.
Alle, ohne Unterschied, sind stolz darauf, den Pulsschlag der großen Zeit, die jetzt hereinbricht, am eigenen Leib zu fühlen, der Glanz antiker Größe durchleuchtet unsere Zeit, aber man muss strafen.
Da wären doch Steilvorlagen möglich gewesen, herüber in die Realität, etwa zum deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius, der ja meint, dass Land und Volk wieder kriegstüchtig werden müssten. Aber nicht einmal das Wort fällt. Zur einzigen durchgehend und dauerhaft präsenten Spielfigur wird an diesem Abend immerhin die auch schon bei Karl Kraus eingeführte und extrem hetzerische Kriegsberichterstatterin Alice Schalek. Fürs Politikerprofil haben der Regisseur und die Dramaturgin Lena von Dora mehrere Figuren aus dem Kraus-Pandemonium zusammengezogen. Der Politiker, dessen Frau eine Künstlerin, die singt. Der Mann aus dem Volke, der einen kleinen Laden besitzt. Ein Geistlicher, die Journalistin und neben einem Musiker, der auch jenseits der Instrumente vieles spielt, schließlich der ewige Nörgler, das Selbstporträt des Karl Kraus. Das ist schon alles. Derart rabiat verdichtend führt die Methode allerdings auf den Holzweg, denn im Kammerspiel sind plötzlich kaum noch die Massen zu erkennen, die es ja vor allem sind, die absichtsvoll medial verführt in kriegerischen Wahn verfallen. Sie schrumpfen zum Zitat, der heraufziehende Weltenbrand kommt als Privatsache daher.
Die Sache, für die wir ausgezogen wurden, ist eine gerechte. Ja. Da gibt's keine Würstel und darum sage ich auch, Serbien muss sterben!
Serbien,
Serbien muss sterben!
Außerdem spickt die Inszenierung speziell den ersten Teil mit allerhand Schnickschnack. Nicht nur viel Musik und reichlich Gesang durchzieht die Szenen, auch wenig produktive Pointen, etwa dass alle Ensemblespieler in den Dialekten der jeweiligen Heimat sprechen und deutlich überreizte Bildfantasien machen sich breit. Der Eindruck entsteht, dass die Regie dem Material gar nicht wirklich traut. Und als wäre das dem Ensemble mit der Zeit auch aufgefallen, sieht der zweite, kürzere Teil des Abends dann ganz anders aus. Die finale halbe Stunde zerfällt in lauter fragmentarische Miniszenen, an deren Ende Darstellerinnen und Darsteller das Publikum stets etwas aufdringlich fragen, wie wir uns denn fühlten jetzt, da wieder von den im Tod umschlungenen beiden Kindern im Meer die Rede gewesen ist. Moralisch mies fühlen wir uns natürlich und die Inszenierung bringt jetzt massiv den moralischen Zeigefinger in Anschlag. Und so kommt die Aufführung endlich auch den Kraus-Motiven einigermaßen nahe. Denn worauf kam es ihm denn wirklich an? Ein ausschweifender Monolog nimmt als Schlussabrechnung gerade nicht die ins Visier, die alle immer für die Schuldigen halten, sondern uns alle oder zumindest alle, die immer nur zuschauen, während die Welt zugrunde gerichtet wird.
Gibt es Schuldige? Nein. Wir haben uns unsere Tyrannen immer wieder aus uns selbst erschaffen.
Dieser eher aktivistische Ton von heute steht dem alten Kraus von damals im Grunde nicht schlecht. Aber noch mit dieser erstaunlichen finalen Wende gerät die Aufführung insgesamt völlig aus dem Gleichgewicht, scheint nun wirklich nicht mehr zu wissen, was und wohin sie eigentlich wollte. Und so erstaunt an diesen letzten Tagen der Menschheit letztlich am allermeisten, wie wenig handfeste Energie hier freigesetzt wird. Stark und kräftig ist das Ensemble vom Burgtheater, Branko Samarowski vorneweg, aber auch Dörte Lisewski, Elina Plüss und Marie-Louise Stockinger, Peter Fasching, Felix Rech und Michael Mertens. Aber die Regie hat diese neuerliche Begegnung mit Karl Kraus, diesem Analytiker einer dem Untergang geweihten Gesellschaft, im Wortsinn verspielt.
Dusan David Pajisek inszeniert Karl Kraus in Salzburg, Michael Lages berichtete. Den jungen fränkischen Ritter Walter von Stolzing hat es nach Nürnberg verschlagen. Kaum dort angekommen, verliebt er sich in Eva, die Tochter des Goldschmieds Veit Pogner. Doch die Hand der Tochter ist nicht einfach zu bekommen. Der Vater hat sie an eine Art Wettsingen gekoppelt. Der Preisgewinn ist sozusagen die Braut. Von Stolzing hat also einige Hürden zu überwinden, bevor er Eva für sich gewinnen kann. Und neben der jungen Liebe geht es um die Kunst und unterschiedliche Sichtweisen darauf. Das ist ganz grob gesagt der Stoff von Richard Wagners Meistersingern. In diesem Jahr eröffnen die Bayreuther Festspiele mit ihnen unter der musikalischen Leitung von Daniel Gatti und in der Regie von Matthias David. Über die Eröffnung der Festspiele gesprochen, habe ich vor der Sendung mit unserem Kritiker Jörn Florian Fuchs und ich habe ihn zunächst gefragt, wie ihm die Inszenierung von Musical-Regisseur Matthias David gefallen hat. Geht es ihm auch bei den Meistersingern zuallererst um Unterhaltung oder doch auch um eine politische Deutung des Stoffs?
Also Letzteres gibt es überhaupt nicht. Es ist die Idee, eine große Show zu bieten und das gelingt über weite Strecken durchaus auch. Wir haben sehr schöne Räume gestaltet von Andrew D. Edwards und von Susanne Hubrich, sehr bunte Kostüme. Im ersten Aufzug haben wir die Kirche, in der das Ganze spielt, am Bühnenhimmel, so als kleines Modell und das dreht sich dann. Man ist dann im Inneren der Kirche. Am Ende des ersten Aufzugs fällt diese Kirche auch buchstäblich vom Bühnenhimmel, fast so wie ein Feuerwerk. Und dann wird es etwas verschachtelt. Die Fachwerkhäuser werden in einer schönen Konstruktion, Bühnenkonstruktion sehr bunt gezeigt im zweiten Aufzug. Und der dritte Aufzug besticht dann durch eine gigantische, aufblasbare, sehr bunte Kuh. Und der sinistre Beckmesser, der versucht an einer Stelle dann die Luft aus dieser Kuh herauszulassen, aber das wird verhindert. Also man könnte sagen, das ist vielleicht eine Spur too much, eine Spur zu bunt und zu albern. Aber insgesamt ist das die Idee, ein Unterhaltungstheater, eine wirkliche Komödie zu inszenieren. Und wie gesagt, über weite Strecken, denke ich, ist das auch aufgegangen.
Nun sind ja Wagners Meistersinger auch eine Choroper und nach vielen Jahren gibt es in Bayreuth mit Thomas Eitler de Lind wieder einen Chordirektor. Hat das den musikalischen Gesamteindruck geprägt?
Ja, ich muss sagen, dass die Chöre etwas hinter dem üblichen Niveau schon zurückblieben. Da hat es an der einen oder anderen Stelle deutlich geklappert. Das hat man gemerkt, gerade auch am Schluss. Es gibt dort ja viele Chorpartien und viel Durcheinandergesinge. Aber dieses Durcheinandersingen ist natürlich sehr präzise notiert und auch zu interpretieren. Da fand ich tatsächlich, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Auf der anderen Seite haben wir mit der musikalischen Leistung und Leitung, was das Orchester betrifft, mit Daniele Gatti einen Dirigenten, spannenderweise, der entgegen früheren Marotten das zum Teil so zu zerdehnen, und ich habe hier mal einen Parsifal erlebt, der endete nie, hatte man den Eindruck, und hat auch mal Meistersinger in Salzburg gemacht, was auch mit merkwürdigen Tempi war. Hier funktioniert das über den größten Teil des Abends recht gut. Ab und zu klappert es ein bisschen mit der Koordination. Das ist aber bei Premieren, nicht nur in Bayreuth, öfters mal so, dass man sich da noch ein bisschen finden muss. Aber auch das hat insgesamt gut funktioniert.
Und lassen Sie uns noch kurz auf die einzelnen Partien schauen. Wie haben Ihnen Ritter von Stolzing und Hans Sachs gefallen? Und vielleicht dann auch noch einen Blick auf die kleineren Partien?
Das sind durchaus eigenwillige Besetzungen. Wir hören jetzt zunächst Michael Spiers als Ritter Stolzig. Das ist ja eine baritonale Stimme, die eben etwas Baritonhaftes und Tenorales hat. Das ist sehr interessant interpretiert. Erstmal ist es toll, dass Spiers wirklich perfektes Deutsch beherrscht. Das ist einfach eine Freude, dass man da keinen Akzent heraushört. Hat man nicht alle Tage. Und er macht das sehr fein, sehr lyrisch, mit viel Kraft, mit viel Farben. Georg Zeppenfeld ist ein eher junger, schlanker Hans Sachs, nicht so dieser Brummbär. So wird diese Partie öfters interpretiert. Da muss man sich ein bisschen gewöhnen an die Stimme, aber das ist vor allen Dingen technisch sehr, sehr gut. Und Michael Notsch ist zu nennen als Beckmesser, also der Gegenspieler von Ritter Stolzing. Das ist toll interpretiert, ohne Genöle, ohne diese Stimmakrobatik im negativen Sinn, die man ab und zu hört. Das ist wirklich auch sehr lyrisch, sehr fein gesungen. Ich fand das musikalisch eine tolle Besetzung. Als Ganzes würde ich sagen, ist das ja eben eine Produktion, die nicht wirklich irgendwo aneckt und die sicher in den nächsten Jahren laufen wird und was vermutlich auch ein volles Haus hat, was ja in Bayreuth nicht immer der Fall ist. Es ist nicht ausverkauft sind diese Festspiele, auch diesen Sommer. Und es gibt ein paar problematische Produktionen, die beim Publikum nicht so beliebt sind. Diese wird sicher, denke ich, nicht dazugehören.
Die Bayreuther Festspiele eröffnen mit einer Inszenierung der Meistersinger von Matthias David mit Luft nach oben. Jörn Florian Fuchs war das. Und wir wechseln Ort und Genre. Lange Zeit galt Afghanistan als ein Land mit einer lebendigen und durchaus vielfältigen Filmszene. Bis 2021 fanden in Kabul auch wieder lokale Filmfestivals statt. Doch seit der erneuten Machtübernahme der Taliban hat sich die Situation für Filmschaffende erheblich verschlechtert. Kinos wurden geschlossen, Filme zensiert und verboten. 4 Jahre danach hat sich die Situation nicht verbessert, berichtet Christian Berndt, der einen afghanischen Filmemacher getroffen hat, der seit einiger Zeit in Deutschland lebt.
Ja, ja, Miladi. Hatten Sie früher Kontakt zu Terrorgruppen?
Yahya beantragt Asyl in Deutschland. Er überlegt bei der Befragung, was man von ihm erwartet und wie er sich darstellen muss.
The theme is identity and what is identity and
Sein neuer Kurzfilm erzählt davon, was Identität in einer fremden Gesellschaft bedeutet, so der afghanische Regisseur Jalal Husseini. Husseini kam selbst 2015 aus Afghanistan nach Deutschland, weil sein Leben schon damals gefährdet war. Er hatte in einem Film die drohende Machtübernahme durch die Taliban dystopisch antizipiert. Als die Taliban 2021 tatsächlich an die Macht zurückkehrten, glaubte er nicht, als sie beteuerten, gemäßigt zu regieren. Und tatsächlich bewahrheiteten sich seine schlimmsten Befürchtungen.
Half of the people, women and girls, cannot
Die Hälfte des Landes, Frauen und Mädchen, sind aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und um ihre Angst noch zu vergrößern, so Husseini, veröffentlichen die Taliban auf Social Media Videos, die willkürliche Verhaftungen von Frauen zeigen.
They are also strong in social media, you know?
Die Taliban nutzen massiv Social Media, so Husseini, und sie holen gerne Influencer aus dem Ausland, die Afghanistan in ein positives Licht rücken sollen. 2021 sind fast alle noch verbliebenen Filmschaffenden geflohen. Er hat noch 2 Freunde in Afghanistan, die aber nicht mehr als Regisseure arbeiten. Auch Regisseur Jamil Jalla hat Afghanistan schon vor 2021 verlassen, weil sein Leben in Gefahr war. Die Machtübernahme der Taliban erlebte er von Hamburg aus. Er hatte früher in Afghanistan einen Dokumentarfilm-Workshop für Jugendliche veranstaltet. Jetzt kontaktierte er eine ehemalige Schülerin und fragte, wie er helfen kann. Sie schlug einen Filmworkshop für Mädchen vor, denn Kreativität sei das Einzige, was ihnen bliebe, seit sie keine Schulen mehr besuchen dürfen. Daraufhin startete Jalla einen Online-Filmkurs.
Und dann am ersten Tag kamen fast 70 Mädchen und auch Junge und dann später wurde weniger.
Denn für die Mädchen ist es riskant. Die Jugendlichen trafen sich in einem privaten Raum. Sie konnten dem Kurs später auch von zu Hause aus folgen. Für die Filmübungen draußen mit dem Handy zu filmen, ist für die Mädchen, die das Haus ohne Begleitung des Vaters oder Bruders nicht verlassen dürfen, nahezu unmöglich.
Was die machen kann, die versuchen einfach von ihrem eigenes Leben was drehen, was die zu Hause machen kann. Einiges wurde nicht akzeptiert von Familie, aber die machen so trotzdem geheim. Aber meistens sind von Familie akzeptiert. Ich habe sogar eine Studentin, sie hat nicht eigenes Handy, aber sie benutzt immer von ihrer Vater.
Jala will den Mädchen Hoffnung geben, sagt er. Wenig Hoffnung für ihr Land hat die afghanische Regisseurin Shabanu Sadat, die nach der Machtübernahme der Taliban gerade noch aus Kabul fliehen konnte.
All my friends, everyone that I knew, they left.
Zu dieser Zeit hatten alle ihre Freunde Afghanistan längst verlassen, weil die Sicherheitslage seit Jahren katastrophal war. Sadat aber war geblieben. Sie hat mit Filmen wie Kabul Kinderheim internationale Erfolge gefeiert und sie glaubte, ihre Geschichten über Afghanistan nur erzählen zu können, wenn sie bleibt. Heute kennt sie nur noch zwei in Afghanistan verbliebene Regiekollegen.
One got depression and the other is just selling vegetables.
Der eine hat Depressionen, der andere verkauft Gemüse. Vor einigen Monaten, so Sadat, wurde auch die staatliche Filmgesellschaft Afghan Film geschlossen. Produziert wird nur noch fürs Fernsehen, zumeist Propagandasendungen und Nachrichten. Die Kinos sind alle zu. Im afghanischen Fernsehen gibt es nicht mehr die beliebten Liebes- und Musical-Serien aus Indien oder der Türkei. Dafür zensierte Formate wie die türkische Historienserie Das Osmanische Reich.
But what they do more, now there are a lot of YouTube channels.
Was seit der Machtübernahme der Taliban viel gefragter ist als Fernsehen, so Sadat, sind private YouTube-Kanäle. Die seien in den letzten 3-4 Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Man sieht Frauen und Männer im Kreis sitzen und diskutieren, die Schleier sitzen locker um die Haare der Frauen. Den Taliban fehlen die Kapazitäten, um diese Kanäle zu unterbinden, meint Sadat. Und sie sagt, die Afghaninnen übertreten ständig Regeln. Natürlich gehen Frauen trotz Verbot auf den Bazar, aber das sei nicht der Anfang einer Rebellion.
There's no middle class anymore. People, when we are talking about people of Afghanistan,
es gibt seit 2021 keine Mittelschicht mehr in Afghanistan, sagt Sadat. Und die Mehrheit der Bevölkerung ist nach Jahrzehnten von Krieg und Terror verarmt und ohne Bildung. Angesichts der katastrophalen Wirtschaftslage ist jeder mit dem Überleben beschäftigt. Kontakte in die Heimat hat Sadat so gut wie gar nicht, aber filmisch bleibt sie Afghanistan verbunden. Ihr nächster Film ist eine romantische Komödie über die kleine urbane Mittelschicht Kabuls, wie sie bis 2021 existierte. Eine Zeit, in der nicht alles perfekt war, sagt sie, aber in der es noch Wege gab, zu atmen.
There was a lot of bad, but there was also like some ways for people to breathe.
Christian Berndt über afghanische Filmschaffende 4 Jahre nach der Machtübernahme der Taliban. Als sich vom 18. zum 19. Jahrhundert viele wissenschaftliche Bereiche professionalisierten, wurden gleichzeitig viele Frauen abgehängt. Kanonbildungen und wissenschaftliche Programme bevorzugten männliche Autoren, was zu einer systematischen Abwertung weiblicher Leistungen führte. Frauen arbeiteten deshalb zu dieser Zeit in weniger dauerhaften Genres, die als weniger relevant und auch als weniger archivwürdig galten. Dadurch wurde ihre Arbeit in vielen Bereichen weniger sichtbar. Ein Projekt, finanziert vom Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, will das ändern. Lost in Archives – alles reine Männerdomänen ist sein Titel. Und in dieser Woche fand ein Workshop dazu statt. Anna Axner-Borutzky ist Literaturwissenschaftlerin an der LMU München und im Forschungsteam dabei. Und meine erste Frage an sie war, schon im 18. und 19. Jahrhundert gab es ja innovative Frauen, die zu ihrer Zeit auch durchaus bekannt waren. Warum wurden ihre Namen dann dennoch im Laufe der Zeit einfach vergessen?
Das hat verschiedene Gründe. Zum einen kann man hier nennen, dass die Frauen zeitgenössisch schon anonym oder pseudonym publiziert haben. Das heißt, zeitgenössisch war ihr Name nicht immer bekannt. Das führt zu einer noch größeren Unsichtbarkeit heute, könnte man sagen. Es gibt aber auch die Fälle, in denen die Frauen unter ihrem eigenen Namen publiziert haben, aber dann in Vergessenheit geraten sind, sei es aufgrund der Aufbewahrungssituation, sei es aufgrund der Archivierungssituation oder aber auch der Kanonisierung, die dann im Zuge vor allem des 19. Jahrhunderts, muss man sagen, vollzogen wurde, wo eben ganz bestimmte große Namen in den Vordergrund gerückt wurden und andere eher in den Hintergrund geraten sind.
Also es gab ganz unterschiedliche Motive, kann man sagen, warum diese Frauen in Vergessenheit auch schon damals geraten sind.
Genau, es gibt unterschiedliche Motive, es gibt unterschiedliche Geschichten und deswegen ist es auch so spannend, eben daran zu arbeiten, um jede einzelne Geschichte, muss man sagen, zu rekonstruieren und die Gründe für die Unsichtbarkeit zu suchen.
Sie sind in drei Bereiche bei Ihrem Projekt vorgedrungen, in denen der Beitrag von Frauen bisher noch nicht ausreichend wahrgenommen wird. Da geht es um das Verlagswesen, das Theaterwesen und die Militärgeschichte. Was macht denn diese drei Bereiche, ich nehme mal an, strukturell so vergleichbar miteinander?
Tatsächlich ist es so, dass wir eben in drei unterschiedlichen Fachbereichen, aber trotzdem in den Geisteswissenschaften tätig sind und diese drei Bereiche unseres Projektes sich eben dadurch entstehen, dass wir aus diesen drei unterschiedlichen Fächern kommen, aber alle drei verbindet, dass man gesagt hat und auch heute noch sagt, dass dort eben sehr wenige bis gar keine Frauen tätig waren. Und das kann man aber durch den Gang in die Archive und durch unsere Spurensuche, die wir betreiben, ganz klar widerlegen. Und unser Ziel ist es, exemplarisch zu wirken. Also wir zeigen in unseren Gebieten, welche Frauen man wie sichtbar machen kann. Das soll aber dann darüber hinaus eben auch für andere Bereiche gültig sein.
Lassen Sie uns noch eben auf den zeitlichen Aspekt zu sprechen kommen. Wir haben es schon gesagt, Sie haben den Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert sich genauer angeschaut. Das ist doch genau die Zeit, in die auch die Französische Revolution und somit die Bürgerrechtsbewegung fällt. Das hätte doch auch zu einer größeren Sichtbarkeit der Frauen führen müssen, tat es aber nicht.
Tatsächlich könnte man fast das Gegenteil behaupten. Also bis in diese Zeit gibt es schon immer mehr Frauen, die auch tätig sind. Und es passiert aber dann eigentlich genau das Gegenteil. Mit der Bürgerrechtsbewegung werden wieder auch bestimmte Heldenfiguren in den Vordergrund gestellt, werden bestimmte Geschichten erzählt, wird auch der Nationalgedanke wieder größer und dadurch passieren viele Mechanismen, die dann dazu führen, dass die Frauen doch eher wieder in den Hintergrund geraten.
Wie forscht man denn, wenn es zu diesen Frauen keinen vollständigen Nachlass gibt, keine zentrale Werkedition und keine Biografien, die anerkannt wären? Also welche Spuren gibt es da, die Sie verfolgt haben?
Ja, das ist tatsächlich der Kern unseres ganzen Projektes und auch das, was uns so viel Freude daran bereitet. Wir müssen und wir wollen in die Archive gehen und dort, wie Sie schon sagen, findet man dann oft nicht einen gesammelten Nachlass von bestimmten Autorinnen, die wir suchen, sondern wir müssen differenziert vorgehen. Wir schauen zum Beispiel in Nachlässe von Menschen, die in ihrer Umgebung waren, von denen wir wissen, dass sie mit denen Kontakt hatten. Gibt es Briefe? Gibt es irgendeine Form von Austausch? Wir informieren uns auch hier über Zettelkästen beispielsweise. Es ist tatsächlich so, mit den digitalen Suchmaschinen findet man tatsächlich sehr selten die Frauen, die wir suchen, weil sie gar nicht verzeichnet wurden. Das heißt aber nicht, dass sie nicht in den Archiven existieren.
Umso wichtiger, diese Zettelkästen auch aufzubewahren und zu archivieren.
Absolut. Da hatten wir jetzt schon die ein oder andere wirklich positive Überraschung, muss man sagen, dass man dann einen Autographensammler dort findet, der von über 70 Frauen aus dem 18., Anfang 19. Jahrhunderts Autographen gesammelt hat. Das sind natürlich große Schätze für uns.
Es ist immer ein bisschen schwierig, sich ein Beispiel rauszugreifen. Aber welche Frau ist Ihnen gerade so in Erinnerung, die jetzt durch Sie, durch Ihre Arbeit wieder sichtbarer geworden ist?
Also wir arbeiten gerade an einer österreichisch-ungarischen Autorin, die heißt Therese von Adner. Sie ist in diesem Sinne noch nicht wieder sichtbar geworden, weil wir gerade an den Beständen von und über sie arbeiten. Sie ist eine Dramatikerin, deswegen für meinen Fachbereich sehr wichtig. Sie hat Dramen geschrieben, die auch aufgeführt wurden und positiv rezensiert wurden in ihrer Zeit. Wir haben jetzt gerade diese Woche in Marbach tatsächlich Briefe von ihr gefunden, in denen sie selbst über sich als Kunstrichterin, sprich Kritikerin, schreibt. Das fällt dann wieder in den Arbeitsbereich der Literaturkritik. Und zusätzlich informiert sie sich in diesen Briefen auch noch über militärisches Wissen, das sie braucht, um ein Epos zu schreiben. Also Therese von Adner, könnte man sagen, ist gerade nach dieser Woche ein großer Fund, den wir auch jetzt wieder sichtbar machen wollen, ihr ein Gesicht geben wollen, weil sie all unsere drei Bereiche tangiert.
Und wie können die diese Frau zum Beispiel sichtbar machen, auch für eine größere Öffentlichkeit? Mit welchem Ziel?
Unsere Ziele, die wir jetzt im Laufe des Projektes verfolgen und die vor allem am Ende des Projektes auch stehen sollen, sind die Breitenwirkung zu erzielen. Wir wollen öffentliche Sichtbarkeit für unsere Autorinnen erlangen. Und das können wir einerseits mit unseren Social-Media-Auftritten, die auch immer mal wieder jetzt Geburtsdaten und Informationen zu den Autorinnen liefern. Wir machen einen Podcast, in dem wir über unsere Arbeit berichten und über unsere Funde. Und Ende 2026 startet tatsächlich unsere Wanderausstellung im Schopenhauer Studio in Frankfurt am Main, die dann durch Deutschland wandern wird. Und in der dann tatsächlich die Frauen Gesichter bekommen und eine Geschichte bekommen, die zum letzten und großen Produkt dann führt, das wir vorhaben, das ist eine Graphic Novel. Also wir arbeiten mit einer Illustratorin zusammen, Julia Bernhardt heißt sie, die unsere Funde in eine Graphic Novel verarbeiten wird, sodass wir auch zum Beispiel Schulen besser erreichen können.
Die Literaturwissenschaftlerin Anna Axner-Borutzky über unsichtbare Frauen, sichtbar gemacht mithilfe eines Forschungsprojekts. Wir haben die Sendung mit Salzburg begonnen und mit Salzburg geht Kultur heute langsam auch zu Ende. Zur Eröffnung der Festspiele hielt die Historikerin und Publizistin Anne Applebaum die Rede. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lohwig.
Anne Applebaum, die unter anderem mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde, warnte eindringlich davor, dass die Demokratien und die Zivilgesellschaften stärker in Gefahr seien als je zuvor. Unter anderem, da man viele Freiheiten für selbstverständlich halte und die Bedrohung ausblende.
Wir sehen schleichende Veränderungen auf dem Kontinent. Auf diesem Kontinent es kommen Politiker an die Macht, die zivilgesellschaftliche Vereinigungen einmal mehr als Bedrohung wahrnehmen. Der heutige russische Präsident Wladimir Putin lernte beim KGB alle selbstorganisierten Aktivitäten als verdächtig zu behandeln.
Der Angriff auf die Zivilgesellschaft gehe aber über Russland hinaus, so Applebaum weiter. China, Venezuela und Ägypten haben inzwischen Gesetze nach russischem Vorbild. In Europa würden gefährdete Demokratien wie Ungarn oder Georgien solche Anstrengungen ebenfalls unternehmen. Auch in den USA seien durchaus solche Versuche inzwischen denkbar, meinte Applebaum. Ein wesentlicher Grund für die Entwicklung sei die Ablenkung durch das Internet, sagte die Historikerin, die als eine der profiliertesten Kritikerinnen autoritärer Herrschaftssysteme gilt. Applebaums Rede wurde nicht gestört, jedoch die des österreichischen Vizekanzlers, und zwar mit Zwischenrufen von pro-palästinensischen Aktivisten. Die Protestierenden entrollten Plakate und forderten ein Ende des Krieges in Gaza. Auch Applebaum kritisierte die Lage in Gaza. Laut und deutlich ging es auch beim Berliner Christopher Street Day zu. Unter dem Motto »Nie wieder still« hielten viele der Teilnehmenden aussagekräftige Schilder hoch, häufig mit kreativen Botschaften, die sich mit der Zirkuszeltaussage von Bundeskanzler Friedrich Merz beschäftigten. Merz hatte sich, wie Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, gegen ein Hissen der Regenbogenfahne auf dem Bundestag ausgesprochen und dies damit begründet, der Bundestag sei ja nun mal kein Zirkuszelt. Auf den Schildern beim CSD in Berlin war daher zu lesen, genau mein Zirkus oder Manege frei für Demokratie, Vielfalt und Liebe. Auf der Demonstration wurden drei politische Kernforderungen gestellt. Der Erhalt der Community- und Beratungsstrukturen, die Aufnahme queerer Menschen ins Grundgesetz und ein wirksamer Kampf gegen Hasskriminalität. Sie spielt königlich und sie spielte die Königin. Für ihre Darstellung Elisabeth II. Erhielt Helen Mirren einen Oscar. Da war sie schon über 60 Jahre alt, hatte auf renommierten Bühnen gestanden, eine Ausbildung bei der Royal Shakespeare Company hinter sich und war noch nicht geliftet. Das ist sie wohl bis heute nicht. Die erfolgreiche Darstellerin, die in England als Tochter eines verarmten russischen Adeligen und einer Britin geboren wurde, trägt ihre Falten und ihre grauen Haare mit Stolz. Jahrelang wurde sie als Sexsymbol gefeiert. Das hielt sie eher für etwas lächerlich und dümmlich. Heute wird Helen Mirren 80 Jahre alt. Mögen noch viele Filme und Falten hinzukommen.
Susanne Lohrweg mit den Kulturmeldungen. Die Bundesregierung ringt um ihre Haltung zu Gaza und die EU äußert Hoffnung auf eine Einigung im Zollstreit mit Trump. Mehr dazu in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Noch einen guten Abend.